Ich lese aus dem Markus-Evangelium, aus dem 9. Kapitel, ab Vers 2. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie ganz allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen, so hell, wie es kein Färber auf der ganzen Erde hätte machen können. Dann erschienen Elia und Mose vor ihnen. Die beiden redeten mit Jesus. Da ergriff Petrus das Wort. Rabbi, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Petrus wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. So erschrocken waren er und die beiden anderen Jünger. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Und als sie um sich schauten, sahen sie auf einmal niemand mehr, außer Jesus. Er allein war noch bei ihnen. Und während sie den Berg hinunterstiegen, schärfte Jesus den drei Jüngern ein, niemand zu erzählen, was sie erlebt hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Es gibt so Zeiten, da läuft alles in ganz normalen Gang. Es gibt Zeiten, da ist Alltag. Es gibt Zeiten, da weiss man, was man zu tun hat, wenn man aufsteht am Morgen. Oder auch schon, wenn man am Abend ins Bett geht, weiss man, was die nächsten Tage bringen. Es ist alles planbar und es verläuft dann auch so, wie man es denkt. Es ist auch so eine Situation da, eigentlich. Jesus ist etwa diemal den Berg darauf gestiegen. Und es ist auch vorgekommen, dass er die Jünger mitgenommen hat. Für die Jünger hat der Alltag ein bisschen anders ausgesehen, seit sie mit Jesus unterwegs sind, wie vorher. Aber ihr wisst, wie schnell man sich an etwas gewöhnt. Es sind Fischer, es sind Zöllner, es sind Männer, die irgendeinem Tagwerk nachgegangen sind. Und plötzlich ist so eine Gottesbegegnung gekommen, eine Begegnung mit Jesus, wo ihr Leben komplett verändert hat. Und aus einem Fischer ist ein Menschenfischer geworden. Und sie haben die Familie zurückgelassen, sie haben ihre Arbeit zurückgelassen und sie haben ganz etwas Neues angefangen. Aber auch das ist mit der Zeit Alltag geworden. Wir sind da irgendwo im dritten Jahr von Jesu Wirken auf dieser Erde. Sie haben sich gewöhnt, mit Jesus unterwegs zu sein. So hat man sich halt ein bisschen an das gewöhnt. Man hat jemanden gewusst, jetzt sind wir da, wir ziehen dann in die Richtung, man weiss nicht so genau, was Jesus macht, aber sie sind bei ihm und sie gehen mit ihm. Und sie gehen mit ihm auf den Berg rauf. Es muss ein höherer Berg sein. Und was dann passiert, mit dem haben sie überhaupt nicht gerechnet. Sie haben schon so viel erlebt. Sie haben schon Stürme erlebt, die plötzlich sich beruhigen. Sie haben Heiligen erlebt. Sie haben auch Leute erlebt, die besessen sind vom Teufel, nicht mehr bei sich sind und die einfach mit einem Wort von Jesus nachher normal sind geworden. Sie haben sogar schon Tote gesehen, wieder zum Leben erwecken. Und wir lesen gar nie, dass sie nicht gewusst haben, was sie sagen. Wahrscheinlich schon hin und wieder, sind sie ein bisschen sprachlos gewesen. Aber da lesen wir das. Der Petrus hat nicht mehr gewusst, was sagen. Er ist nämlich auf dem Berg oben und es passiert etwas völlig anderes. Es ist nicht einfach so, dass Jesus jetzt betet. Es ist nicht einfach so, dass da wieder eine Menschenmenge wartet und dann fängt Jesus an zu predigen. Es ist nicht so, dass da auf dem Berg oben irgendwie Kranke sind, die Jesus dann heilt. Nein, sie sind zuerst mal allein. Und ich glaube, dass das die Jünger geschätzt haben. Sie sind nicht so oft allein gewesen mit Jesus. Schon gar nicht nur zu dritten. Und sie haben diverses, wahrscheinlich mit diversem gerechnet. Mit was hätten sie können rechnen? Mit was hätten sie so können rechnen? Mit was hätten ihr so gerechnet? Also ich hätte jetzt damit gerechnet, zum Beispiel, dass Jesus einfach betet. Und dann hätte ich wahrscheinlich auch angefangen zu beten. Seinem Beispiel gefolgt. So. Ein schöner Moment von der Ruhe, von der Gemeinschaft, auch mit dem Herr. Das hätte ich mir vorstellen können. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass Jesus irgendwie so eine Einzellektion geben will. Dass er mit ihnen etwas Wichtiges zu besprechen hat. Hätte ich mir auch noch so vorstellen können. Ich weiß nicht, was eure Fantasie mit dem Hintergrund vom Bibelwissen euch sagt, was so möglich wäre gewesen. Aber keiner hat mit dem gerechnet, was nachher passiert. Keine. Plötzlich fängt Jesus an zu leuchten. Und zwar so ein übernatürliches Leuchten. Jesus verändert sich. Jesus ist plötzlich nicht mehr gleich. Was passiert da? Stellt euch das vor, ihr seid mit jemandem zusammen und der fängt plötzlich an zu glänzen. Von innen raus so. Wisst ihr, die Jünger, die haben schon das Wort Gottes gekannt. Und es gibt eine Stelle im Alten Testament, wo das auch schon passiert ist. Wo jemand glänzt hat. Und das ist, wo der Mose vom Berg Gottes oben runter ist gekommen. Nachdem er eine lange Zeit mit Gott zusammen war, in der Gemeinschaft, hat der Mose so stark glänzt. So eine Wahnsinns-Ausstrahlung hatte. Einfach, nicht eine Ausstrahlung, ich meine jetzt, wie wir dem so sagen, sondern einfach, es hat wirklich geleuchtet. Dass sie ihm gesagt haben, du bist gut, dich verhüllen. Wir halten das nicht aus. Und die Stelle haben doch die Jünger gekannt. Aber dass ihnen das passiert, dass sie Zeugen werden von so einer Veränderung, mit dem haben sie doch nicht gerechnet. Und es kommt noch dicker. Es ist nicht nur, dass Jesus plötzlich sich so verändert. Nein, da steht plötzlich der Mose und der Elia. Und von wo wissen sie das überhaupt? Keine Ahnung. Vielleicht haben sie gemerkt, wie Jesus mit ihnen redet und Namen nennt. Vielleicht haben sie es gehört. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie einfach die Gewissheit hatten. Es ist euch doch sicher auch schon so gegangen, dass man plötzlich einfach etwas weiss. Man hat keinen Plan, warum. Aber man weiss es. Und die drei haben gewusst, das ist jetzt der Mose und das ist der Elia. Und es gibt im Judentum nicht grössere Menschen wie der Mose und der Elia. Es gibt nicht grössere. Es wird niemand mehr verehrt wie die zwei. Sie werden nicht angebetet, logischerweise. Aber der Mose ist der, der den ganzen Grundstein hat gelegt im Volk Israel. Ist der grosse Führer, der das Volk hat rausgeführt aus der Knechtschaft in Ägypten, aus der Sklaverei, die ganze auch die 10 Gebote bekommen hat, wo mit ihnen das aufgebaut hat als ihren Führer. So, wie man Beziehung pflegt zu Gott, wie man mit ihm in Kontakt kommt und wie er verehrt werden will und wie man mit ihm lebt, das ist der Mose. Er hat das Gesetz gebracht, aber viel mehr als das Gesetz. Er hat die ganze Kultur eigentlich gebracht. Und dann kommt der Elia. Und der Elia ist der grösste von allen Propheten. Der Elia ist der Prophet, der gegen Baals Priester den Sieg hat errungen. Der Elia ist der höchste Prophet, der am meisten gekämpft hat für den Herr. Mit dem Herr, der den Herr am meisten gebraucht hat auch. In der jüdischen Überlieferung. wo auch als Erster schon hatte so Weissagungen gehabt auf den Messias hin. Und die zwei stehen jetzt da, vor ihren Augen. Und sie träumen nicht, sie schlafen nicht, sie sind wach. Und sie sehen es und erleben es. Stellt euch das mal vor. Das ist die totale Überforderung. Das ist die totale Überforderung. Und ich glaube, dass Gottesbegegnungen, so die ganz besonderen, immer das mitbringen, dass wir überfordert sind. Wenn Gott sich uns offenbart als der Herr, dann übersteigt das immer unser Fassungsvermögen. Zum Glück macht er das nicht immer. Zum Glück lässt er uns immer nur so ein Stückchen sehen. Aber ich glaube, dass es Momente gibt in unserem Leben. Und ich glaube, dass das für jeden da drin gilt, wo wir auch so eine Gotteserfahrung brauchen. So eine Gottesbegegnung brauchen. Und es sind wir, die das bestimmen, wenn wir sie brauchen. Das ist der Herr, der weiss, jetzt will ich mich dir offenbaren. Sie waren null vorbereitet. Null vorbereitet. Wirklich. Das ist die totale Überraschung, was jetzt kommt. Jesus hat ihnen kein Wort gesagt. Er hat sie nicht schonend darauf vorbereitet oder langsam daran hergeführt. Sondern es ist gekommen wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ohne schwarze Wolken vorher. Ich glaube, dass das Merkmale sind. Überraschung, Überforderung und dann aber auch die Gewissheit, Zeugen zu sein von etwas Gewaltigem und Besonderem. Wir haben ja nicht unbedingt so eine Schocki-Zeit, die wir durchleben, so unsere Familie. Ich auch nicht. Bin ich ja ein Teil von dieser Familie. Also wir haben schon durchaus angenehmere Zeiten in unserem Leben. Und so in der letzten Zeit haben wir wirklich das Gefühl, es kommt so ein Schlag um den anderen. Das ist ja oft so, wenn es mal neu mit anfängt zu lödeln, dann geht es einfach so nah. Ist jetzt doch schon seit 2 Jahren, wo wir recht starke Belastungen müssen tragen müssen. Auf vielen verschiedenen Ebenen. Und das hängt an. Ich glaube, das könnt ihr euch auch vorstellen. Weil es ist auf der familiären Ebene, es ist aber auch beim Arbeiten im Chor nicht einfach in den letzten 2 Jahren. Und es ist auch auf der persönlichen Ebene, auf der Gesundheitsebene sind wir angegriffen. Also auf 3 ganz fundamentalen Ebenen ist es nicht lustig. Und ich habe wirklich so Anfang Woche das Gefühl gehabt, jetzt dein Herr, du hast uns schon so viele Verheißungen gegeben in unserem Leben. Ich habe noch nie so etwas erleben, aber ich habe auch schon so besondere Gottesbegegnungen erleben. Zum Beispiel meine Berufung zum Offizier ist ganz eine besondere Begegnung mit dem Herrn. Das spüre ich heute noch körperlich. Wie er mich dort berührt hat und zu mir geredet hat. Es war genau so. Ich war völlig überrascht, total überfordert, aber ich hatte Gewissheit, dass es der Herr ist. Nachher hat es Zeiten gegeben, wo ich einmal weiss, in Spanien am Strand, ist wieder, wie aus heiterem Himmel, so ein Wort gekommen, das mir ganz tief ins Herz ist, dass sich der Herr kümmert um unsere Familie. Und dort war nicht Krise gewesen. Das ist, weiss auch nicht, 15 Jahre her oder so. Und ich habe einfach gefunden, jetzt ist genug. Es ist genug, ich mag nicht mehr tragen. Ich will auch nicht mehr tragen. Es ist genug. Und ich nehme jetzt die Verheißungen in Anspruch. Könnt ihr euch noch 2, 3 Sachen erzählen? Von so besonderen Momenten. Ich habe gefunden, jetzt ist fertig. Herr, ich mag nicht mehr. Und ich brauche wieder so eine besondere Gottesbegegnung. Ich brauche es, dass ich erleben, dass du dich zu diesen Verheißungen stellst. Ich brauche es, dass du mir sagst, dass es dich gibt. Dass du mir das neu bestätigst. Und wisst ihr, was ist passiert? Der nächste Tiefschlag am Montag. Und am Freitag gab es noch mal einen. Und dann habe ich wirklich nicht mehr mögen. Wirklich nicht mehr. Einfach nicht mehr. Und ich bin sowas von wütig gewesen. Vielleicht staunet ihr, dass Heilsarmee-Offiziere auch mal wütig sind. Aber ich war unglaublich wütig auf Gott. Staunet wahrscheinlich nicht, dass man wütig ist auf Menschen, aber ich bin so, ich hatte so eine Wut auf Gott. Und gleichzeitig habe ich gewusst, dass ich heute Morgen predigen muss. Da stehen und euch verkünden, was der Herr mir sagt. Das ist nicht einfach. Und ich habe gewusst, ich habe jetzt etwa 12 bis 24 Stunden Zeit, um da wieder ins Reine zu kommen, damit ich dann etwas zu sagen habe heute Morgen. Das Thema war schon vorgegeben, schon lange. Und ich habe gekämpft. Ich habe wirklich gekämpft. Es war hart gewesen, vom Freitagabend bis am Samstag, so Nachmittag etwa. Es war hart gewesen. Ich hatte wirklich keine Lust, zum Predigt vorbereiten. Wirklich nicht. Ich hätte die Bibel lieber in die Ecke geschmissen, wie sie zu lesen. Ich bin sehr ehrlich mit euch. Aber es ist nicht so schlecht, wenn man eben dann gleich muss. Ich konnte nicht ausweichen. Und ich habe dann die Geschichte vorgenommen und gelesen. Und habe plötzlich gedacht, halt, wer bin ich, dass ich dem Herrn vorschreibe, was er zu tun hat? Wer bin ich, dass ich dem Herrn sage, dass ich nicht mag? Und mir ist der Hiob wieder mal in den Sinn gekommen, der kommt mir ja viel in den Sinn im Moment. Wer sind wir, dass wir das Gefühl haben, dass wir ihm sagen müssen, was er zu tun hat? Die Gottesbegegnungen, die kommen immer überraschend. Und die sind immer überfordernd. Und wir haben Gewissheit aber, dass es er ist, der uns etwas Grosses schenkt. Und plötzlich hat es dann gekehrt. Und ich sage euch, es ist immer noch so, dass ich flehe. Und dass ich proklamiere. Das kommt plötzlich ganz eine andere Bedeutung über. Wisst ihr, so Situationen. Dass man dem Herrn wirklich proklamiert, du bist der Heiler. Du kannst alles. Du bist der, der nichts unmöglich ist. Und ich glaube, das ist der Sinn von so Gottesbegegnungen im Ersten. Nämlich, dass wir das erleben. Wenn ich das nicht schon ein paar Mal erlebt hätte. Und ja dann auch im Alltag immer wieder erleben. Immer wieder erleben. Immer wieder erlebt, Han auch. Wenn der Boden nicht gelegt wäre, durch die auch besonderen Gotteserfahrungen, dann hätte ich mich nicht können wieder aufrappeln, glaube ich. Aber nicht so schnell. Und darum, glaube ich, sind die wichtig. Darum sind die wichtig, die besonderen Gottesbegegnungen, die Berührungen vom Heiligen Geist. Es ist wichtig, dass wir die Gewissheit in unser Leben innen überkommen. Der Herr lebt. Er ist nicht einer, der nur da innen ist. Also am Freitagabend, etwa am 6. Uhr, bin ich nicht mehr sicher gewesen, ob es ihn wirklich gibt. Und nachher habe ich angefangen zu lesen in meinen Tagebüchern auch. Was ich aufgeschrieben habe. Ich habe meine Bibel vorgenommen dort, mehr aus Wut, logisch. Und haben gesehen, aber da bist du doch gewesen. Wieso bist du jetzt nicht da? Und dann kommt man so in einen Dialog hinein. Und gestern Abend hat sie mir wieder angefangen zu proklamieren. Wisst ihr, nicht mit dem Gefühl. Mit dem Kopf. Und der Herr ist immer noch der gleiche. Und dann geht es darum, dass man sich entscheidet. Und ich will das glauben. Und ich will an dem festhalten, weil wenn ich das nicht mehr schaffe, dann rutscht alles weg. Und ich weiß, dass er mir wieder so eine besondere Gottesbegegnung schenken wird. Weil ich glaube, das ist der zweite Grund. Wieso macht er das da mit den Jüngern? Der eine ist die Vorbereitung auch auf das, was kommt. Es geht nicht mehr so lange und Jesus wird sterben am Kreuz. Aber er wird auch wieder auferstehen. Und wie sieht er aus nach der Auferstehung? So, wie sie ihn jetzt gesehen haben auf dem Berg. Und sie werden nicht mehr so derart überrascht sein, wenn sie ihn dann sehen, in dem verklärten Leib, wo glänzt und scheint. Und er redet nachher auch mit ihnen drüber. Es geht nicht mehr so lange. Und dann wird passieren. Der Petrus, der möchte ja Hütte bauen, oder? Der Petrus möchte Hütte bauen. Komm, wir müssen das festhalten. Festhalten, was wir da sehen. Die sollen gar nicht verschwinden, die sollen da bleiben. Der Mose und der Elia und du, ihr sollt da quasi ein Camp machen. Dann können wir immer da hinpilgern. Das wäre so schön. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. So ein Refugium, wo ich hinpilgern kann. Wäre so gebig. Aber der Herr ist nicht so. Der Herr schenkt uns den Schatz in den Herz. Der Herr schenkt uns den Schatz auch im Körper innen, ein Stück weit. Der Petrus, Johannes und Jakobus werden das nie mehr vergessen, was sie da erlebt haben. Nie mehr. Weil sie es mit eigenen Augen gesehen haben und weil sie es mit ihren Ohren gehört haben. Es ist nicht etwas, was sich im Kopf abgespielt hat. Es ist nichts in den Gedanken. Es ist etwas, was sie mit ihren Sinn erlebt haben und erfahren haben. Der zweite Grund ist, dass auch Jesus eine Bestätigung braucht. Dass der Herr sich zu ihm stellt. Dass das, was auf ihn wartet, dass das nach einem Plan ist vom Herrn. Also es gibt den Vorbereitungsaspekt, aber es gibt auch den Bestätigungsaspekt. Bestätigung für das, was der Herr zusagt und für das, dass er da ist. Und dass er sich zu einem stellt. Und ich glaube, darum sind die Gottesbegegnungen auch für uns immer wieder wichtig. Wann haben die das letzte Mal eine Begegnung gehabt mit dem Herrn? So etwas Ähnliches da, wo wir ganz gewiss waren, das ist jetzt der Herr, der mich berührt. Wo wir es gespürt haben, auch irgendwo in euren Sinn. Weil ich bin sicher, der Herr will nicht, dass sich der Glauben im Verstand abspielt, allein. Sonst würde er uns nicht immer wieder genau dort überfordern. Wenn unser Glauben einfach eine Verstandesangelegenheit wäre, dann wäre er viel fassbarer mit unserem Verstand. Aber das ist er genau nicht. Der Glaube ist etwas, was unser ganzes Dasein betrifft, eben auch unseren Körper. Und es ist einfach etwas anderes, ich möchte da nochmal darauf zurückkommen, es ist ganz etwas anderes, wenn ich singe und ich lobe dich. Ich erhebe deinen Namen. Ich sage nicht, dass ihr alle die Hände aufheben müsst. Aber wenn ich da sitze, ich lobe dich. Ich erhebe deinen Namen. Das hat nicht die gleiche Wirkung. Das hat nicht die gleiche Wirkung auf unsere Seele. Man kann durchaus auch in einer stillen Andacht da sitzen und das ganz fest so auch spüren. Das ist nicht das Problem. Man kann auch auf den Knien sein und das spüren. Die Frage ist einfach, spüre ich überhaupt etwas? Spüre ich überhaupt mal etwas von meinem Gott? Ich bin nicht so ein emotionaler Mensch, der immer alles eben so spüren muss und weiss nicht was und enthusiastisch steht. Und das bin ich nicht. Aber ich bin überzeugt. Und das weiss man heute. Das weiss man heute zur Genüge aus der Neurobiologie. Das weiss man sogar aus der Pädagogik. Wenn Kinder einen Buchstaben malen, schreiben, gross, dann bleibt er ihnen besser, als wenn sie nur an der Tafel lesen. Was wir selber erleben und erfahren, das prägt sich viel tiefer ein. Und heute Morgen habe ich ganz bewusst gesungen, ich lobe dich. Gerade wenn es mir nicht drum ist, gerade dann ist es wichtig. Weil dann kann es kehren. Und sonst kann es nicht. Und sonst kann es einfach nicht. Sonst sind wir wie ein trötzelndes Kind und es kann nichts erreichen. Es kann es einfach nicht erreichen. Da sind wir zu. Und das ist, glaube ich, die Voraussetzung für so Gottesbegegnungen. Wenn ihr euch danach sehnt, so eine besondere Gottesbegegnung zu erleben, wie die drei da auf dem Berg, das ist so überfordernd, ich muss mal das Bild anschauen. Das ist vom Raphael gemalt. Es hat fast nichts mehr zu tun mit der Geschichte, wie wir sie lesen in der Bibel. Aber wenn ihr euch sehnt nach so einer Begegnung, die euch so wie aufnimmt in den Himmel, ich habe das Gefühl, das Bild zeigt das so gut, es hat sie wie aufgenommen in den Himmel. Wenn ihr euch sehnt danach, das Herz erleben, was braucht es da für Voraussetzungen? Ich glaube, es ist wirklich die Sehnsucht. Die Sehnsucht nach dem Herr, die Sehnsucht nach Nähe, die Sehnsucht nach Beziehung, nach Berührung, nach Verbindung. Und was der Herr dann damit macht, das können wir nicht steuern. Er bestimmt den Moment. Er bestimmt den Moment, wo er dann eingreift. So eine Begegnung hat einen Nachhall. Die lesen wir dann in den nächsten Versen. Was dann wieder runtersteigen, sagt ihnen ja Jesus, jetzt reden wir aber nicht mit den anderen drüber, bis ich wieder von den Toten auferstanden bin. Also er macht ihnen da eine Voraussage, die sie auch nicht einordnen können, oder? Jetzt lebt ja Jesus noch. Und er soll sterben und dann soll er wieder auferstehen und bis dann darf man nicht darüber reden. Kannst du ja nicht einordnen. Geht ja nicht. Und nachher ist logisch, dass sie das nicht loslässt. Ist ja logisch. Da denkt man darüber nach, was soll das jetzt heissen? Was hat er gemeint mit dem? Und dann hat sie miteinander angefangen zu studieren. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, dass es vielleicht ja auch darum, um den Elia geht, irgendwie. Also, irgendwie, es muss etwas mit Auferstehung zu tun und so weiter. Und dann redet dann einfach Jesus nochmal mit ihnen und sagt, es wird so kommen. Es stimmt, zuerst kommt Elia und stellt alles wieder her. Doch wieso heißt es in der Schrift, dass der Menschensohn vieles erleiden muss und von den Menschen verachtet sein wird? Ich sage euch, Elia ist bereits gekommen und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. So steht es über ihn in der Schrift. Und als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten und so weiter und so fort. Und der Alltag ist sofort wieder da. Es geht ganz schnell und der Alltag ist wieder da. Komm, sind sie von dem Berg oben runter, zack, ist alles wieder wie immer. Und das passiert uns auch. Ich meine, die jetzt am Wochenende sind, waren, letztes Wochenende, haben sicher etwas mit dem Herrn erlebt. Und am Montag ist der Alltag wieder da. Und was bleibt? Es bleibt, dass sie darüber nachstudieren, was hat Jesus gemeint und was haben wir da erlebt. Wir haben den Herr gesehen. Wir haben dürfen sehen, was für Macht das er hat und wie er wirkt. Ich wünsche euch allen, dass wir so Begegnungen dürfen machen. Ich wünsche euch, dass ihr die Sehnsucht entwickelt nach so einer Begegnung. Immer wieder neu nach so Begegnungen. Ich wünsche mir, dass du das, den Glauben gestärkt wird in unserem Leben und das Vertrauen. Dass wir wachsen im Glauben. Und auch eine Anstärke da drin. Jetzt dürfen wir noch ein Lied hören von Marcel.